Es ging eine große Menge mit Jesus und er wandte sich um und sprach zu ihnen: Wenn jemand zu mir kommt und hasst nicht seinen Vater, Mutter, Frau, Kinder, Brüder, Schwestern und dazu sich selbst, der kann nicht mein Jünger sein. Und wer nicht sein Kreuz trägt und mir nachfolgt, der kann nicht mein Jünger sein. Denn wer ist unter euch, der einen Turm bauen will und setzt sich nicht zuvor hin und überschlägt die Kosten, ob er genug habe, um es auszuführen? Damit nicht, wenn er den Grund gelegt hat und kann es nicht ausführen, alle, die es sehen, anfangen, über ihn zu spotten und sagen: Dieser Mensch hat angefangen zu bauen und kann es nicht ausführen. Oder welcher König will sich auf einen Krieg einlassen gegen einen anderen König und setzt sich nicht zuvor hin und hält Rat, ob er mit 10.000 dem begegnen kann, der über ihn kommt mit 20.000? Wenn nicht, so schickt er eine Gesandtschaft, solange jener noch fern ist, und bittet um Frieden. So auch jeder unter euch, der sich nicht lossagt von allem, was er hat, der kann nicht mein Jünger sein. Der Herr segne an uns dieses Wort. Amen. Liebe Gemeinde, warum stellt Jesus das vierte Gebot, du sollst Vater und Mutter ehren, auf den Kopf? Er sagt hier: Wer nicht hasst Vater, Mutter, Frau, Kinder, der kann nicht mein Jünger sein. Das klingt nicht nur sehr provokant, sondern es muss auch, Jesus muss irgendetwas provoziert haben. Denn er verlangt ja hier etwas Absurdes. Das ist ja absurd, Vater und Mutter hassen. In diesem Sinn redet, kann man sich natürlich auch seine treuesten Anhänger verkraulen. Dabei wissen wir genau, dass Jesus seine Eltern geehrt und geliebt hat. Er hat sogar in seiner Todesstunde sich Sorgen um seine Mutter gemacht. In seinen Todesstunden, das waren seine letzten Worte an den Jüngern: Ein Sohn. Und jetzt sagt er, dass die Eltern hassen. Wir können uns unschwer vorstellen, die Zuhörer, die waren erstmal total geschockt. Und wir heute sind, wenn man sowas hört, auch mal erstmal ein bisschen irritiert. Wie bitte? Wie ist denn das gemeint, fragen wir. Und genau das will Jesus erreichen. So ein, wie bitte? Ein Aufhören, ein Aufhorchen. Jesus stört die Gleichgültigkeit. Ich denke, das muss ihn haben. Hier steht, viele folgen ihm, aber nicht, weil sie Glauben suchen, also eine tiefere Beziehung zu ihrem Schöpfer, sondern sie wollen was von ihm sehen. Wunder, Heilungen, besondere Zeichen, wie er Kranke gesund macht, die springen alle auf. Naja, das guckt man an. Das lockt die Gaffer an. Und zutiefst zuwider gewesen sein, ist übrigens ja auch uns zuwider, dass Leid und Krankheit und Schmerz von Menschen plötzlich zur Schau wird. Da hätten wir auch ein Gefühl, sagen, nee, also. Es wird sozusagen von den Menschen, die ihm nachgehen, geschoben, als wäre er ein Zauberer in der Manege und Jesus hört sozusagen nur Zugabe, Zugabe, nächste Nummer. Sagt Jesus, so nicht, mit mir nicht. So beginnt unser Predigtwort, diese schroffe, ärgerliche Abweisung Jesu an die schaulustige Menge. Hier steht, es ging eine große Menge mit Jesus. Und man, in diesem Verb steht das so, diese ärgerliche Umwendung. Er wandte sich um, so wie, ach, lasst mich doch in Ruhe. Er wandte sich um und sprach zu ihnen, wenn ihr zu mir kommt und hasst nicht Vater, Mutter, Frau, Kinder, Brüder, Schwestern, dazu sie selbst, der kann nicht mein Jünger sein. Also zugleich weiß ja auch instinktiv der geübte Predigthörer, dass Jesus nicht die tragenden Beziehungen unseres Lebens zerreißen will. Also was uns trägt, ist ja Freundschaft, Liebe, vor allen Dingen Familie, Brüder, Geschwister. Das Zeugnis im Alten wie im Neuen Testament sagt, es gibt keine Konkurrenz zwischen menschlicher Liebe und Gottes Liebe. Das steht konkurrenzlos nebeneinander. Dass wir Gott lieben, bedeutet keine Konkurrenz zu den Menschen, die wir lieben. Und beides gehört eben zusammen und trägt sich gegenseitig. Also, du sollst Gott lieben und deinen Nächsten wie dich selbst, sagt Jesus, das höchste Gebot. Aber Jesus widert der laue Glaube an, dieses Trotten, also sozusagen Gott einen guten Mann für schlechte Zeiten sein lassen, so ein bisschen religiös, ein bisschen beten, ein bisschen Friedes, nichts Ganzes, nichts Halbes, weder Fisch noch Fleisch. Und diesen Mantel oder sozusagen dieser Schutz, den man zwischen sich und Gott gestellt hat, den zerreißt, zerschneidet Jesus mit einem scharfen Messer. Ich nenne mal dieses Wort hassen, ein scharfes Messer, hassen. Jesus sagt, es geht ums Wohlfühlen, Gesundheit, guten Ruf, gutes Einkommen. Und Gott ist, wenn es gut läuft, vielleicht an fünfter oder achter Stelle in eurem Leben. Aber Gott muss euch so viel wert sein, dass er immer an erster Stelle steht. Ich musste ja in meinem Theologiestudium Griechisch lernen. Also nicht das jetzige Griechisch, sondern was man vor 2000 Jahren gesprochen hat. Und da habe ich nochmal nachgeguckt. Das Wort hassen, das heißt in seiner Grundbedeutung eigentlich nicht direkt hassen. Du hast Luther übersetzt. Er hat dieses Wort sozusagen in die Gefühlswelt des Menschen gesetzt, weil er als Übersetzer gedacht hat, das kapieren die Menschen. Hier stimmt was nicht. Hier stimmt irgendwas nicht. Richtig heißt das, hassen, konsequent hinten anstellen, heißt das Wort. Die Frage ist jetzt, ob uns das, uns heutige, irgendwie betrifft. Naja, wir müssen einfach mal über den Tellerrand unseres eigenen Lebens hinausschauen, nur hinausschauen. Und dann wissen wir schon, dass es in einigen Teilen der Welt sehr eng werden kann, ja das Leben kosten, wenn man Jesus nachfolgt. In Nordkorea zum Beispiel, wenn man eine Bibel besitzt, kommt man in ein Gefängnislager. In den meisten muslimischen Ländern dieser Welt werden die Christen verfolgt, die dürfen dort nicht öffentlich auftreten. Sie dürfen zwar, aber sie haben dann mit Konsequenzen zu rechnen für Leib, Gut und Leben. Meint, der Glaube kostet was, der kann sogar sehr teuer werden. Und wenn ein Moslem Christ wird, dann ist das sein Todesurteil nach dem Koran. Als ich in Kota Pfarrer war, hat sich einer taufen lassen. Ein paar Wochen später waren bei den Nachts Leute, so eine Scharia-Polizei aus Berlin, die haben die Wohnung zertrümmert und haben gesagt, wenn du, die letzte Warnung, wir töten dich. Und der hat gesagt, ja, wenn ich zur Polizei gehe, hilft mir auch nicht, wird es noch schlimmer. Versucht, dass es niemand erfährt, dass ich getauft worden bin und ich komme nicht mehr an eure Gottesdienste. Also so, es ist teuer und kann teuer sein. Aber das ist bei uns, das ist ja ein Einzelfall, bei uns ist das noch nicht so. Bei uns ist die Wetterlage des Glaubens nicht so frostig und ganz klar, sondern bei uns ist das irgendwie so neblig, undurchschaubar. Ich bin über 30 Jahre Pfarrer und ich habe ja nicht mitgezählt, aber ich habe schon sehr, sehr oft, wenn man so im Besuch ist, im Gespräch, im Einzelgespräch, ich habe schon sehr oft diesen Satz hören müssen, Herr Pfarrer Nikolaus ist, ja, ich komme schon mal, aber ich kann vom Prinzip her eigentlich nicht in Gottesdienst kommen. Die Familie will Mittagessen oder andere Gründe. Mittagessen war, als ich im Vogtland war, oft ein Grund. Die Green Clays müssen ins Wasser. Ja, was soll ich denn da sagen? Was soll man dazu sagen? Aber es heißt übersetzt Folgendes. Ich kann nicht in den Gottesdienst kommen, die Familie will Mittagessen. Das heißt übersetzt, ich kann trotz des Gebotes Gottes, du sollst den Feiertag heiligen und seinen Ruf nicht kommen. Ich kann nicht singen und nicht beten. Ich kann nicht die Gemeinde stärken. Ich kann auch nicht die Predigt hören, durch die der Heilige Geist Glauben bewirkt. Ich kann auch nicht mit in die Fürbitte einstimmen, durch die Menschen geholfen wird. Ich kann auch keine Gemeinschaft mit meinem auferstandenen Herrn Jesus in Brot und Wein haben. Ich kann auch keine Vergebung meiner Sünden empfangen. Ich kann auch keinen Frieden mit meinem Gott machen. Ich kann mich auch nicht segnen und senden lassen für die neue Woche, weil ich Essen kochen muss. Was soll man dazu noch sagen? Können wir da uns nicht irgendwie vorstellen, dass Jesus von so einer Haltung die Nase gestrichen voll hat und das messerscharfe Wort hassen nimmt und sagt, erst wenn du alles konsequent hinten anstellst, kannst du mein Jünger sein, sonst gar nicht. Und die Wetterlage des Glaubens, wie gesagt, ist bei uns so lauwarm, neblig. Aber zu Gottesdienst und Mittagessen kann ich nur Folgendes sagen. Meine Mutter hat 11 Kinder. Meine Mutter ist mit uns jeden Sonntag in den Gottesdienst gegangen. Die hat uns dann immer so die Haare hintergesteckt und weiße Hemdchen angezogen und was Süßes auf die Sachen gelegt. Ich weiß nicht, wie sie es geschafft hat, aber so, sie ist mit uns immer in den Gottesdienst gegangen und aus ihrem Zehnten hat sie immer Geld irgendwie geholt. Das war die Kollekte und manchmal uns gegeben. Dann sind wir in den Gottesdienst marschiert, so wie die Orgelpfeifen. Und 12.30 Uhr gab es trotzdem Mittagessen. Das war sozusagen einmal in der Woche gab es Fleisch, das war Sonntag. Also soweit zu Gottesdienst und Mittagessen. Unser Predigtext, der ist sehr radikal. Und zwar nicht radikal gegen Menschen, sondern radikal gegen Lauheit. Im größten Lebensprojekt, was ein Mensch anpacken kann, nämlich Jünger Jesu werden, gibt es nur ein Entweder-Oder. Und da sollte man sich das eben vorher gut überlegen, ob man sich entschließt, Jesus zu folgen, weil das was kostet. Das ist teuer. Der Glaube ist teuer, denn es ist ja auch so bei zwei Menschen, die sich lieben. Der eine sagt zum anderen, ich will dich ganz oder gar nicht. Ich will dein ganzes Herz, irgendwie bloß mal einen Besuch und dass du mir dein Gehalt überweist, das nützt mir gar nichts. Und so ist es auch mit dem liebenden Gott und uns. Entweder ich gehöre ihm ganz oder gar nicht. Er von seiner Seite sagt, ich gehöre dir ganz. Ich habe dir alles geschenkt. So, und da sollte man überlegen, wie man sein Leben einrichtet, damit man nicht bloß ein Ja-Sager im Glauben ist, sagt, ja, mache ich schon, ich will ja auch mal in den Himmel kommen, ne? Und in Wirklichkeit ist es keine Nachfolge, sondern ich lasse Gott einen lieben, guten Mann sein. Ein Gedanke dazu. Wenn wir Menschen erzählen, ich kann nicht in den Gottesdienst kommen, lasse ich es auch meistens so stehen. Ich möchte nicht der Moralapostel sein. Wenn sie ernsthaft darüber reden wollen, ja. Aber jeder soll für sich mal überlegen, wenn wir einmal vor Gottes Gericht stehen, sagen wir dann Gott auch, ich konnte nicht deinem Gebot folgen, ich hatte nämlich anderes zu tun. Das werden wir vor Gott nicht tun, sondern dort werden wir uns schämen dafür. Gewaltig. Und deshalb beginnt die wirkliche Umkehr eines Menschen dort, wo er das Gebot Gottes für null und nichtig erklärt. Das ist zum Beispiel beim dritten Gebot so. Beim fünften, das ist gesellschaftlich anerkannt, du sollst nicht töten. Da sagt man, das geht gar nicht. Aber gehören wir zu solchen Menschen, die sozusagen die Bibel nehmen, sagen, das passt mir, ja, das ist gut so. Nee, das passt mir nicht. Ich sage, sei daraus. Das sehr gut, das nächste passt mir nicht. Sortieren wir die Gebote aus? Wenn wir das tun, sagen wir, also man muss nicht jeden Sonntag in die Kirche rein. Es geht doch nicht um die Kirche rein. Es geht einfach, dass ich mich beuge vor Gott, Buße tue und sage, dein Gebot, Gott, gilt mehr als meine Lebensplanung. Und solange meine Lebensplanung über Gottes Gebot steht, habe ich keine Buße getan. Ob ein Mensch wirklich Buße tun will, das sieht man am dritten Gebot, jedenfalls in unserer Gesellschaft. So, und wer sich aber entschließt, Jesus zu folgen und den Preis berechnet, wie einer, der einen Turm bauen will, sagt, kann ich es, kann ich es nicht? Und wir sagen, doch, mit dem Heiligen Geist kann man es. Da kann man es. Wer sich entschließt, Jesus zu folgen, der sollte sich darüber klar sein, der folgt dann dem Einzigen nach, für den das Grab keine Bleibe war. Dem Einzigen, der die Übermächte Tod besiegt hat, die Sünde besiegt hat und den Satan besiegt hat. Dem folgt man nach. Kurz, wer dem Auferstandenen folgt, der kann sich nicht totstellen. Und vor allen Dingen nicht, wenn es um das Evangelium geht, um die Liebe und die Freiheit und Würde des Menschen. Da muss man lebendig sein, da muss man Jesus nachgehen und sagen, so geht's nicht, Freunde. Wenn Ungerechtigkeit geschieht und die Dinge, die auf der Erde, das müssen Menschen inspiriert in der Nachfolge Jesu dagegen auftreten oder für die Schwachen eintreten. Und aus dem Grund bürstet Jesus den Glauben an einen Wohlfühlgott gegen den Strich. Es ist der größte Unsinn vom Evangelium hier, wenn ich diesen Satz höre, wenn du an Gott glaubst, das hilft dir, da geht dir es besser. Wo steht denn das bitte in der Bibel? Das würde ja bedeuten, Gott wohnt nur im Kopf. Und wenn ich mir so eine Vorstellung im Kopf mache, ja, da gibt es irgendwas und ich werde gehalten, das ist eine psychologische Ermutigung. Jesus sagt dir gerade das umgekehrt. Wer mir nachfolgen will? Nee. Der hat zwar ein wunderbares Ziel, der dient seinem Schöpfer, aber der Weg ist ein Kreuz. Und deshalb, aus dem Grund, muss auch die Verkündigung des Evangeliums ein Kreuz sein. Auch die Verkündigung muss gegen den Strich bürsten. Die Verkündigung darf den Zuhörern, euch oder den anderen in den Kirchen, nicht das Evangelium als kleine mundgerechte Happen servieren, sozusagen aus Angst. Es könnte ja jemand verschreckt werden. Es könnte sich ja jemand an diesem sperrigen Wort Kreuz oder Hassen verschlucken. Unsere Kirche, unsere evangelische Kirche, wisst ihr, an was die leidet? Die leidet an dieser Anpassung. Die richtet ihren Weg danach aus, nicht an Jesus. Ich bitte um Entschuldigung, wenn das zu pauschal klingt. Aber so stellt sich das dar. Sondern alles wird danach ausgerichtet, nur keine Mitglieder verlieren. Wir müssen das den Menschen, dass die sich wohlfühlen. Und was wird daraus? Die Menschen gehen. Die Kirche muss sich um ihre Mitglieder bemühen, aber sie darf doch kein weichgespültes Evangelium bringen und den Menschen hinterherlaufen und sagen, bitte nehmt doch das Evangelium an, das tut euch gut. Das hat Jesus doch nicht gesagt. Also, kurz, wenn die Gemeinde die Verkündigung beurteilt, dann ist ein Punkt da auch die Verkündigung der Botschaft Jesu, der Auferstehung des Kreuzes. Die darf in der Gemeinde niemals so einen religiösen Dämmerzustand herstellen, dass man gar nicht mehr richtig weiß, worum es geht. So, ja, dass man ein bisschen gut ist oder irgendwie so halb im Dämmern ist, sondern das Mittel gegen geistliches Koma nennt Jesus Kreuz. Und Kreuz ist ein Symbol dafür, für Leiden, Tragen, Einsatz, Ganzhingabe, Leidensbereitschaft. Und, da muss gesagt werden, unser Glaube ist kein Wohlfühltrip. Und unser Glaube ist auch keine fromme Attrappe, die wir durch die Gemeinde tragen, was wir doch für fromme Menschen sind. Anders. Jesus, das ist für mich vollkommen klar, Jesus möchte uns, jeden von uns, unterwegs sehen, und zwar im Glauben. Und zwar folgendermaßen. Als Menschen, die ihren Schöpfer in Christus suchen, Nachfolge Jesu heißt ihn suchen. Und hier im Herzen, im Innersten, heißt Jesus nachfolgen mit sich und Gott und seinem Gewissen ringen. Nachfolger sind ringende Menschen. Und das Ringen ist uns anbefohlen, dass hier Gottes Gebote sind und hier ist mein Leben. Und wenn ich noch ein Fünkchen Selbsterkenntnis in mir habe, weiß ich doch, das passt nicht zusammen. Also muss ich ringen, dass mein Leben an Jesus in den Geboten geheilt wird. Und dazu sagt Jesus zu dieser Art Nachfolge, wer sein Kreuz nicht trägt und mir nachfolgt, der kann nicht mein Jünger sein. Und am Kreuzweg erkenne ich dann aber auch, da wird es nämlich Licht, wie ich es vorhin in der Einführung zur, gesagt habe, da wird es Licht, ich erkenne nämlich in der Nachfolge Jesu immer klarer und tiefer das Geheimnis meines Daseins. Also, im Licht der Worte Jesu offenbaren sich meine ganzen Schattenseiten. Das Kreuz drückt auf meine schwachen, dunklen Stellen. Das Kreuz zeigt mir das. Es zeigt mir mein kleinliches Denken, meine Habgier, mein eitler Stolz, dieses ewige Rennen um Anerkennung bei anderen Menschen. Das Kreuz zeigt mir ganz klar den Unterschied, was es heißt, Furcht vor Menschen haben und Gottesfurcht. Wer Jesus nachfolgt, verliert die Furcht vor Menschen. Und er gewinnt Furcht vor Gott und seinen Geboten. Aber wer nicht sein eigenes Bild, was er hat, von sich in Frage stellen will, sagt Jesus, der kann den Weg gar nicht gehen, der ist gar nicht ausgerüstet. Ich kann nicht in der Badehose übers Himalaya-Gebirge gehen. Sein Kreuz auf sich nehmen, das fängt mit Ehrlichkeit zu sich selber an. Und es geht weiter, dass ich dann erkenne, was ist denn jetzt mein Anteil an dem Willen Gottes, dass sein Wille auch heute durch mich geschieht. Und das klingt jetzt ein bisschen abstrakt, ist aber ganz konkret, weil jeder Tag hält dafür eine Bewährungsprobe bereit. Und ich denke manchmal, viele Menschen ahnen nicht, was Gott aus ihnen machen könnte, wenn sie ihm ihr Leben zur Verfügung stellen würden. So, ich mache jetzt mal an der Stelle einen Strich. Zack. Also mit den Ermahnungen mache ich mal einen Strich. Jetzt Schluss. Ich habe mich jetzt gefragt, wie komme ich denn jetzt zum Ende? Und da habe ich drüber nachgedacht und da hat mir mein Zweifel geholfen. Und zwar, ich habe in den Spiegel geschaut und habe gedacht, und du predigst anderen von der radikalen Nachfolge Jesu. Und was ist denn mit dir? Was ist denn mit dir? Dann habe ich mich wieder angeguckt, habe gesagt, kannst du denn so, wie du das den Leuten predigen willst, kannst du denn so konsequent und radikal sein? Kannst du das? Und ich bin ein bisschen verlegen geworden. Ich war so ein bisschen zerknirscht. Und zugleich auch ein bisschen fröhlich. Das war so eine Mischung. Weil ich ehrlich gesagt erstmal sagen musste, nein. Ich musste erstmal sagen, nein. Meine Kraft reicht. Die reicht zur Nachfolge, aber nur ein Stück. Mein Wille ist stark, Jesus nachzufolgen. Aber nur in guten Zeiten. Und mein Glaube, der ist ausdauernd. Aber nur dann und wann. Und dann war ich in diesem Dilemma. Wie ist denn das jetzt? Soll ich jetzt sagen, naja, man kann schon Jesus Nachfolger haben, ein bisschen, wie geht denn das jetzt? Und da habe ich mich erinnern lassen, und das ist der Trost, die tragende Kraft, die tröstliche Kraft des Evangeliums. Und zwar dieses Geheimnis, dass Gott es ist, nicht ich und meine guten Vorsätze, sondern dass Gott das ist, der Wollen und Vollbringen schafft. Und ich habe mich, weil dieses Geheimnis so schwer zugänglich ist, ja, was ist denn jetzt mein Anteil und was macht Gott, das muss man erst mal begreifen, habe ich mich mit der Erklärung Luthers zum dritten Artikel getröstet. Also der dritte Artikel, ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche. Und im Katechismus erklärt Luther dazu, er sagt, was bedeutet das? Und da schreibt er, ich glaube, dass ich nicht aus eigener Vernunft noch Kraft an Jesus Christus, meinen Herrn, glauben oder zu ihm kommen kann. Keine guten Vorsätze. Sondern der Heilige Geist hat mich durch das Evangelium berufen, mit seinen Gaben erleuchtet, im rechten Glauben geheiligt und erhalten. gleich wie er die ganze Christenheit auf Erden beruft, sammelt, erleuchtet, heiligt und bei Jesus Christus erhält im rechten einigen Glauben. Und in diesem Sinne, wenn ich auf dieses Predigtwort heute hören will, bringt es mich zu einer Bitte. Ich bitte, Vater, erfülle mich mit deinem Heiligen Geist. Das ist der Weg. Erfülle mich mit deinem Licht und deinem Heiligen Geist. Treib meinen Willen, dein Wort zu erfüllen. Amen.